Ja, guten Morgen. Ich freue mich mal, wieder hier sein zu dürfen und predigen zu können. Ich möchte vor der Predigt noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir haben das gerade gesungen. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Letztlich bleiben wir darauf angewiesen, dass du uns liebst, dass du zu uns kommst und uns anrührst, dass du zu uns sprichst, dass du uns umfängst mit deinem Wort und deiner Liebe und wir darin unser Leben empfangen. Wir bitten dich nun auch für das Wort der Predigt, dass es nicht alleine meine Worte bleiben, sondern dass du vielleicht an jedem von uns das eine Wort aus dieser Predigt und durch die Predigt richtest, dass uns an diesem Tag und in dieser Woche in deiner Gegenwart leben lässt, unter deinen Schutz leben lässt. Rede du und lass uns hören. Amen. Ich orientiere mich ja gerne so an den Vorgaben des Kirchenjahres. In meinem geistlichen Leben, aber auch da, wo es darum geht, Predigttexte und Predigtthemen herauszusuchen. Kirchenjahr am 19. Mai, noch gar nicht so lange her, ein Monat, haben wir Pfingsten gefeiert. Einen Tag später den merkwürdigen Sonntag Trinitatis. Trinitatis, das Fest zur Ehre und zur Anbetung des Dreieinen und dreifaltigen Gottes. Und mit diesem Sonntag Trinitatis hören im Kirchenjahr eigentlich die Feiertage auf. Weihnachten, Ostern, Pfingsten ist vorbei, die Feiertage hören auf, die Festtage und danach werden alle Sonntage im Kirchenjahr nach Trinitatis gezählt. Erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter. In diesem Sonntag haben wir 23 Sonntage nach Trinitatis. Maximal gibt es, das hat mit Verschiebungen des Kirchenjahres zu tun, des Jahres zu tun, 24 Sonntage nach Trinitatis. Am heutigen Sonntag, der heutige Sonntag, ist der vierte Sonntag nach Trinitatis. Die Themen, die diesen Sonntagen zugeordnet sind, sollen dazu verhelfen, den Glauben an Jesus Christus mit dem eigenen Leben in der Gemeinde und in unserer Welt zu gestalten. Es sind Themen, die dazu verhelfen sollen, Glauben zu leben. Ich habe gesagt, heute feiern wir den vierten Sonntag nach Trinitatis und der Wochenvers, den wir am Anfang gelesen und gehört haben aus dem Galaterbrief, dieser Wochenvers gibt uns einen ersten Hinweis auf das Thema dieses Sonntages. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es geht also an diesem Sonntag darum, wie wir als Christen unser Miteinander gestalten. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das Evangelium, und wer die Herrnhuter Losung hat, der kann ja all die Texte verfolgen. Das Evangelium, das dem heutigen Sonntag zugeordnet ist, spitzt dieses Thema noch einmal zu. Wie kann friedliches Zusammenleben gelingen? Im Miteinander, in unseren Familien, hier in der Gemeinde und nicht zuletzt in unserer Welt? Wie kann friedliches Zusammenleben gelingen? Im Lukas-Evangelium, der Evangelientext, der dem heutigen Sonntag zugeordnet ist, wird einiges davon deutlich. Ich lese mal Lukas 6, 36, ein paar Verse. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Das ist die thematische Ausrichtung dieses Sonntages. In unserem Umgang als Christen untereinander. Und jetzt kommt noch etwas, der spezielleren Schwerpunkt zu diesem Umgang setzt dann unser Predigttext. Es ist ein alttestamentlicher Text, eine alttestamentliche Geschichte. Es handelt sich um die Geschichte, um eine Geschichte zwischen David und Saul, den ersten beiden Königen des Volkes Israel vor, und so lange kann kaum einer von uns richtig zurückdenken, vor 3000 Jahren. Vor 3000 Jahren. David hatte als Heerführer Sauls dessen Eifersucht geweckt. Bei seinen Kriegszügen gegen die Philister war er so erfolgreich, dass die Frauen aus allen Städten herauskamen, mit Tanzen, Jauchzen und Pauken und Zimbeln und Loblieder zur Ehre Davids sangen. In 1. Samuel 18 lesen wir: Und die Frauen sangen einander zu und tanzten und sprachen: Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Und dann heißt es weiter: Da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm und er sprach: Sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000. Ihm wird noch das Königtum zufallen. Und Saul, und das ist der entscheidende Satz, und Saul sah David von diesem Tag scheel an. Sauls Eifersucht ist geweckt. Von diesem Tag an versuchte er, David zu töten. David floh vor Saul. Er sammelte etwa 400 Freischärler um sich, musste sich aber trotzdem immer wieder vor Saul verstecken, weil der ihm nach dem Leben trachtete. Und genau hier setzt unser heutiger Predigttext ein. Es ist ein recht langer Text, die Hälfte ist nur auf unserem Sonntagsbrief abgedruckt worden. Ich lese 1. Samuel 24, die Verse 1 bis 20. Überschrieben ist dieser doch lange Predigttext mit den Worten: David verschont Saul in der Höhle von Engedi. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei Engedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin. David samt seinen Männern zu suchen bei dem Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich danach auch David auf und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König! Saul sah sich um, und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder, und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf das Reden der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel dieses Rocks in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete. Daran erkenne und sieh, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, vom Frevler kommt Frevel, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe und mich rette aus deiner Hand. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen. Ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hand gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Guten seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes dafür das, was du heute an mir getan hast. Amen. Ich denke, es ist ein langer Bibeltext und wir singen jetzt a cappella, ein Refrain von Jörg Swoboda, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Ich hoffe, es ist angeschlagen, ja? Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt, deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Jetzt habt ihr die Melodie drauf, jetzt können wir es nochmal singen. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt, deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Amen. Wie kann friedliches Zusammenleben gelingen? Im heutigen Predigttext zeigt uns David einen Weg, zeigt uns seinen Weg mit dem König Saul, wie es zu einem friedlichen Ausgleich kommt, obwohl Saul ihm nach dem Leben trachtet. Mit 3000 Soldaten jagt Saul David nach. Er hat gehört, David hält sich in der Wüste auf, bei der Oase En-Gedi. Saul macht sich auf und sucht David beim Steinbockfelsen, so heißt es im Text. Die Landschaft um En-Gedi muss also felsig und zerklüftet sein. Eine Landschaft, in der Steinböcke gut klettern können und als gute Kletterer zurechtkommen. Eine Landschaft auch, in der David und seine Leute sich gut verstecken können. So erzählt es der heutige Bibeltext. Saul verfolgt David in dieser zerklüfteten Landschaft. Und dabei geht er alleine in eine Höhle. Er muss mal. Und den Anstand gab es damals schon, seine Soldaten brauchen ihn bei seiner Notdurft nicht beobachten. Also sucht Saul alleine eine Höhle auf, um sein Geschäft zu verrichten. Was er nicht ahnt, auch David ist zumindest mit einem Teil seiner Leute in dieser Höhle. Der Wächter am Eingang hat es gemeldet. Saul kommt in die Höhle und er ist ganz allein. Alle, die zu David gehören, sind davon überzeugt, Gott schenkt hier eine Gelegenheit. Er schenkt die Gelegenheit, den Todfeind nun selbst umzubringen und damit die Kriegssituation zwischen David und Saul zugunsten Davids ein für alle Mal zu beenden. Auf, David, der Herr hat ihn in deine Hand gegeben, damit du an ihm tust, was dir gefällt. Also, los, töte ihn. David schleicht sich an Saul an. Aber statt ihn zu töten, schneidet er nur ein Zipfel aus dem Rock Sauls heraus und kehrt zu seinen Leuten zurück. Dann verbietet es David seinen Leuten, Saul zu töten. Die Begründung? Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich Saul töte und meine Hand lege an meinen Herrn, den Gesalbten Gottes, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. David verbietet es seinen Leuten, sich an den von Gott gesalbten Saul zu vergreifen. Als Saul die Höhle verlässt, folgt ihm David sicher mit einem gehörigen Abstand. Und draußen kommt es dann zu dieser doch sehr eindrücklichen Begegnung. David gibt sich zu erkennen. Er gibt sich zu erkennen als der, der Saul gerade hätte töten können. Als Beweis hält er ihm den Zipfel von dem Rock Sauls hoch. Und dann sagt David etwas sehr Erstaunliches zu Saul. Saul, mein Herr, mein Vater, ich werde dich nie töten. Ich werde dich nie töten. Denn du bist immer noch mein Herr, obwohl du mir nachstellst und mich töten willst. Du bist immer noch mein Herr und du bist in deiner Königswürde immer noch der Gesalbte Gottes. Auch deshalb und gerade deshalb werde ich dich niemals töten. Im Bibeltext klingt das so: Saul, warum hörst du auf die Menschen, die behaupten, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Das siehst du an diesem Zipfel hier. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte Gottes. Wie können wir friedlich zusammenleben? David zeigt uns seinen Weg auf, wie er zumindest in dieser ganz konkreten Situation zu einem Ausgleich mit seinem Gegner kommt. Mit einem Gegner, der ihm nach dem Leben trachtet. David verschont das Leben dieses Gegners. Er stellt die Rache so heißt es in diesem Text. Er unterstellt die Rache dem Willen und dem Handeln Gottes. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen. Aber Saul, meine Hand, soll dich nie gegen dich sein. Meine Hand soll nie gegen dich sein. Saul ist betroffen und tief beschämt. Der Bibeltext erzählt, dass Saul anfängt zu weinen. Und er spricht auf einmal auch David als mein Sohn an. Mein Sohn, um dann beschämt und reumütig zuzugeben, David, du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hand gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Guten seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Die Verfolgungsgeschichte zwischen Saul und David endet in dieser Situation damit, dass Saul, der Verfolger, dem verfolgten David Gottes Segen wünscht. Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Mich erinnert diese Geschichte ganz stark an die Bergpredigt Jesu. Zur Vergeltung predigt Jesus in Matthäus 5 in der Bergpredigt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch Böses tut, keinen Widerstand. Sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke, die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Wer dich bittet, dem gib. Und wer von dir borgen will, den weise nicht zurück. Zur Feindesliebe heißt es ein paar Verse weiter in der Bergpredigt: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. David lebt in der heutigen Geschichte mit Saul das vor, was Jesus 1000 Jahre später seinen Nachfolgern in der Bergpredigt nahelegt. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder des Vaters im Himmel seid. Aber gilt das für uns Christen überhaupt? Muss man die Bergpredigt so wörtlich nehmen? Im Jahr 1975 erschien in der Schweiz ein katholischer Katechismus. Darin heißt es im Kontext meiner Frage: Muss man die Aussage Jesu in der Bergpredigt wörtlich nehmen? Ich zitiere: Die Anweisungen in der Bergpredigt sind nicht wörtlich zu nehmen, weil das sowohl im privaten wie im öffentlichen Leben zu unhaltbaren Zuständen führen würde. Zitat Ende. So sahen das die Christen, und so verstanden die Bergpredigt auch die Kirchen über Jahrhunderte. Und so sehen das wohl auch heute noch viele Christen und die meisten Kirchen. Die Anweisungen der Bergpredigt sind nicht wörtlich zu nehmen. Schwierig, ne? Es gibt aber Gott sei Dank immer wieder Menschen, Christinnen und Christen, die die Bergpredigt ernst und wörtlich nehmen. Dankbarerweise. Die Theologie drückt das mit dem Satz aus: Für Christen ist die Bergpredigt oder hat die Bergpredigt normativen Charakter. Für Christen hat die Bergpredigt normativen Charakter. Sie ist gültig auch da und dann, wenn und wo es um Vergeltung und Feindesliebe geht. Ich arbeite ja immer noch als Geschäftsführer von Gewagt 500 Jahre Täuferbewegung 1525 bis 2025. Das Jubiläumsjahr 2025 nähert sich rasant oder kommt rasant auf uns zu. Alle 5 Themenhefte, die wir geplant haben, sind erschienen. Dazu haben wir eine Wanderausstellung erstellt. 2023 haben wir das 4. Themenheft herausgegeben. Ich habe es euch heute mal mitgebracht. Die Überschrift über diesem Thema: Gewagt, gewaltlos leben. Es nimmt unter anderem eben auch Vergeltung und Feindesliebe in den Blick, dieses Themenheft. Ich habe aus dem Themenheft 2 Beispiele herausgesucht, die deutlich machen, dass es immer wieder Christen und Christinnen gibt, die sich in ihren Überzeugungen und in ihrem Verhalten an der Bergpredigt orientieren. Erstens, Michael Sattler. Michael Sattler wurde etwa 1490 geboren. Er studierte in Freiburg Theologie und Philosophie und trat 1510 in den Benediktinerkloster St. Peter bei Freiburg ein. Er wurde schon bald Prior der Abtei. Sattler ist immer an der Auslegung der Bibel interessiert. Ihn faszinieren besonders die Auslegung von Martin Luther und Huldreich Zwingli. 1523 verlässt er das Kloster, weil er inzwischen den Mönchstand als unchristliche und gefährliche Möglichkeit ansah. Er schließt sich den Täufern an und wird einer ihrer führenden Vertreter. Im Februar 1527 ist er einer der Autoren der Schleitheimer Artikel der ersten Bekenntnisschrift der Täuferbewegung. Michael Sattler erlebt und erleidet Ausweisungen aus Zürich, aus Straßburg. 1527 kehrt er nach Horb bei Rottenburg am Neckar zurück und wird dort im Mai 1527 verhaftet. Im gleichen Monat wird ihm der Prozess gemacht. Einer der 9 Anklagepunkte lautet: Sattler lehre, dass Christen nicht gegen die Türken kämpfen sollen. Wenn er die Wahl hätte und ein Krieg überhaupt recht wäre, dann würde er lieber auf Seiten der Türken kämpfen. Der Krieg gegen die Türken wurde damals von allen christlichen Kirchen unterstützt, seien sie katholisch, evangelisch oder reformiert. 1529 haben die Türken zum ersten Mal Wien eingekesselt und belagert. Sattler ergänzt in seiner Verteidigungsrede diesen Anklagepunkt, indem er ausführt: Christen dürfen niemanden das Leben nehmen. Sie können nur Gott um ihren Schutz anrufen. Wenn die Türken gegen Christen in den Krieg ziehen, so liegt es daran, dass sie es als Muslime nicht besser wissen. Menschen, die sich Christen nennen und Türken töten, sind Türken nach dem Geist. Menschen, die sich Christen nennen und Türken töten, sind Türken nach dem Geist. Im Themenheft hat der Artikel über Michael Sattler die Überschrift »Michael Sattler, Gebet als Waffe und Widerstand«. Im Artikel selbst wird Sattler wieder mit Bezug auf den Türkenkrieg zitiert. »Wenn der Türke kommt, soll man ihn keinem Widerstand leisten, denn es steht geschrieben, du sollst nicht töten. Wir sollen uns des Töten und anderer Verfolger nicht erwehren, sondern im strengen Gebet zu Gott anhalten, dass er wehre und Widerstand leiste.« Sattler wird am 21. Mai 1527 auf dem Galgenbuckel in Rottenburg auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Sattlers Ehefrau Margareta wird einige Tage später im Neckar bei Rottenburg ertränkt. Die zweite Geschichte, die drei Hoferbrüder und Jakob Wipf. Unter dem Titel »Gefangen auf Alcatraz«, die letzten Märtyrer der Hutterer, erzählt Dora Mendel in dem Themenheft die Martyriumsgeschichte von David, Michael und Josef Hofer sowie Jakob Wipf. Alle vier sind Hutterer in Süddakota. Als Hutterer werden sie dazu erzogen, gewaltfrei zu leben. 1917, wir sind also 400 Jahre später, 1917 erhalten diese vier Männer den Wehrpflichtbrief, mit dem wehrpflichtige Männer zwischen 21 und 31 Jahren zum Militärdienst in den USA eingezogen wurden. 1917, Erster Weltkrieg, ja, das ist so. Die vier wehren sich und erklären, dass sie aus Gewissensgründen keinen Militärdienst leisten können. Und damit beginnt ihr Martyrium. Sie erklären, dass sie aus Gewissensgründen keinen Militärdienst leisten können. Und damit beginnt ihr Martyrium. In den USA war Kriegsdienstverweigerung damals nicht möglich. Die vier werden wegen, in Anführungsstrichen, wegen Faulheit zu 20 Jahren Gefängnis im Alcatraz-Gefängnis verurteilt und dort ständig gefoltert und verhört. Zumindest Josef und Michael sterben in der Gefangenschaft. Im Themenheft selbst ist eine Gedenktafel abgebildet für Michael Hofer, Märtyrer 1893 bis 1918. Daneben die Bildunterschrift »Erinnerungstafel an Michael Hofer, der in einem US-amerikanischen Gefängnis starb, weil er sich weigerte, die Uniform anzuziehen und deshalb im Winter viele Stunden nackt und angekettet im Freien verbringen musste.« Noch heute erinnern die Hutterer unter drei Aspekten an die vier Märtyrer. Sie erinnern sich an die schlichte Entschlossenheit und Selbstbeherrschung der Brüder angesichts grober und grausamer Behandlung. Trotz geringer Schulbildung und fehlender Gabe der Beredsamkeit blieben die vier Männer ihrem Gewissen treu. Sie erinnern sich an das fleißige Singen und Beten der vier im Gefängnis und an die Briefe, die aus dem Gefängnis an die Familien geschickt wurden. Und sie erinnern sich, heute immer noch die Hutterer, an das kindliche Vertrauen auf Gott und dass kein Wort des Schimpfens oder der Verachtung, gegenüber der amerikanischen Regierung oder dem Militär von ihnen zu hören war. Nach diesen Märtyrererfahrungen suchten die Hutterer enttäuscht von der amerikanischen Regierung in Kanada eine neue Heimat, wo sie ihren Glauben, das heißt auch ihr Verständnis von Bruder- und Feindesliebe, besser leben konnten. Mit der Davids-Geschichte sind es drei Geschichten, in denen Menschen die Bergpredigt Jesu ernst nehmen und ihr Gewissen zur Gewaltfreiheit prägen lassen. Auch wenn David lange vor Jesus gelebt hat, so wird doch in seiner Haltung Saul gegenüber vieles von dem deutlich, was Jesus seinen Jüngern und seinen Jüngerinnen in der Bergpredigt zusagt und anvertraut. Von David lernen wir Achtung und Respekt vor dem Gesalbten Gottes zu haben. Für uns sind das heute vielleicht die, die Verantwortung zugewiesen bekommen in Gemeinde und Gesellschaft. Sie sind zumindest auf Zeit in dieser Verantwortung Gesalbte und Beauftragte Gottes. Von David lernen wir, nicht selbst zu unserem Vorteil zu handeln, sondern es Gott zu überlassen und auf sein Eingreifen und auf seine Hilfe zu hoffen. Von David lernen wir auch und können wir lernen, Gott als Richter und als Rächer anzurufen. Da, wo wir Unrecht erleben und selbst ungerecht behandelt werden. Gott wird letztlich zurechtbringen und dafür sorgen, dass sein Wille geschieht und sein Friedensreich wächst. Ich weiß nicht, in welche Lebenssituation hinein heute dieser Predigttext zu dir spricht. Ein Streit in der Familie, zum Beispiel um das Erbe der Eltern, Benachteiligungen in Schule und Beruf oder, und auch das soll es geben, ein mehr oder weniger offensichtlicher Machtkampf, selbst in der Gemeinde. David zeigt uns heute, wie das gehen kann, Böses mit Gutem zu vergelten und alle Aktivitäten, die man im Herzen spürt, die man gerade anfassen würde, alle Aktivitäten, gerade dann, wenn es sich um Gegner handelt, Gott anheimzustellen. Gott anheimzustellen. Ich schließe mit einem Lied des Trostes und der Zuversicht von 1641 von Georg Neumark. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichen Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Amen.